In unserem Podcast geht's ums Mama-Sein in all seine Facetten.
Ein Leben manchmal ganz nackt, ohne Glimmer und Glamour. Wir sind Barbara
und Lydia und gemeinsam wollen wir Worte finden, jenseits von Sollen und Müssen.
Weil das Leben darf sein in all seiner Vielfalt, so wie es Leben eben ist.
Begleit uns ein Stück auf unserer Reise mit ungewissem Inhalt im Gepäck.
Lydia, wir haben uns heute das Thema Schlafen zum als Thema vorgenommen. Und bevor wir uns jetzt gekehrt haben oder uns zusammengeschlossen haben, habe ich geschaut, wenn wir denn das erste Mal das Thema aufgegriffen haben. Und ich habe ganz gestaunt, das war bereits bereits 2021. Bereits in der zweiten Folge zum Schwerpunktthema gemacht, weil es ein Thema ist, wo sehr viele Familien, sehr viele Eltern tagtäglich begleitet und sehr viele Eltern damit ständig auch in einer Herausforderung oder oft in einer Herausforderung sein. Leider ist es eine Tatsache, dass vier am Thema und an der Dringlichkeit des Themas nicht viel verändert hat. Und wir haben im Dezember 2021 viel zur Schlafphysiologie bereits eröffnet und alle, die dort interessiert sein, kennen die Folge noch. Wir werden das auch nochmal verlinken. Und trotzdem sind ein paar Themen, die wir heute nochmal anschauen, was einfach auch Eltern begleiten. Vor allem, so ein bisschen ein Schwerpunkt wird heute sein, wir können auch vor allem Mütter ein Klotz sein, gerade in Bezug auf Schlafmangel, beziehungsweise dann. Aber wir kommen wirklich als Paar, als Elternpaar, die Kinder auch gemeinsam durch diese herausfordernden ersten Lebensjahre begleiten, ohne dass die Eltern so ans eigene Zahnfleisch kommen. Das wird so ein bisschen unser Schwerpunkt sein. Und da, wir werden auch nochmal schauen, okay, was zeigt sich dort so, inwieweit unterstützende Mittel, was helfen, also das werden wir auch anschauen. Bevor wir aber dort einigen, ist meine Frage an dich, Lydia. Wo stehst du denn mit deinen zwei Mädels mit dem Schlaf? Mittlerweile ruhig und früh. Hast du durchschlafende Kinder von 8 bis 8 Uhr oder wo seid ihr?
Ja, das ist meine, seien jetzt 9 und 5. Und wenn ich die letzten 2 Monate zurückschaue, dann habe ich genau 2 Nächte gehabt, wo ich gleich einmal aufgewacht bin. Alle anderen Nächte waren. Ja, weil meine Große im Dezember krank war und dann war es einfach ganz intensiv wieder, wo sie auch Fieber gehabt hat und die Nächte unruhig waren und sie sehr viel Nähe gesucht hat auch. Und nachher jetzt auch zu merken, ja, sie wachen dann auch um 2:30 auf oder kommen dann um 5:30 in der, zu mir. Und ja, wo die Nächte einfach anders sein. Also ich habe erst jetzt das Wochenende war im Haus der Familie und sie haben auch nicht gut geschlafen und erst mit meiner Kollegin gesagt, ja, seit die Kinder haben, ist das normal, dass die eben nicht durchschlafen sein. Also man hat einen anderen Schlaf. Der Schlaf hat sich stark verändert bei mir. Ja, auch zu merken, das ist nicht gleich mit Babys oder so. Also das bleibt. Ich merke es dann auch vom Zyklus vor der Menstruation, dass sie einfach nicht so gut schläft, dass sie oft aufwacht mittelst in der Nacht und dann immer in Schlaf. Also der Schlaf verändert sich wirklich. Oder leichter Schlaf, ja. Oder wenn ich dann im Zug sitze, ganz tief schlafen kann und danach bin ich wieder wach. Und das finde ich ganz spannend, das Thema, weil ich eben das erste Mal beim ersten mit dem Thema so in Kontakt gekommen bin und nachher von dir zu hören, was ist denn eigentlich gesund und wie ist denn der Mensch gebaut, was hat die Evolution, welche Tricks hat sie eingerichtet und dass das schon Sinn macht, dass man dann einen leichteren Schlaf hat und alleweil wieder aufwacht. Und das habe ich ganz spannend gefunden. Und wenn ich jetzt so das beobachte bei mir selber und ein paar anderen, dann macht das voll Sinn. Und gleichzeitig so in einen Widerspruch zu dem, was wir gesagt kriegen, wie Schlaf ist. So, schläft dein Kind schon durch? 8 Stunden soll so der Schlaf sein. Und dann zu merken, ja, Helen spricht nicht in unserem Körper eigentlich. Und da freue ich mich heim mit dir wieder das Thema aufzugreifen, weil es ein lebenslanges Thema ist. Das verändert sich allem. Ja, und da auch einfach mit dir im Austausch zu sein.
Das war es, die Heere. Du hast es so schön beschrieben, es seien die Nächte bleiben bewegt. Und ich finde, das spiegelt genau das wider, was einen gesunden Schlaf ausmacht. Ein gesunder Schlaf ist eben nicht in keiner Phase des Lebens. Um 8 auf Nacht ins Bett sich reinlegen und den nächsten Tag in der Früh um 8 aufstehen und inzwischen keinen Mucks gemacht zu haben, körperlich. Dann es bleibe weg und ganz alter Mensch ist, nehmen verschiedene Erfahrungen einen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir schlafen. Und du hast ein paar Dinge schon angesprochen und das vielleicht einfach auch noch einmal zur Wiederholung. Es ist immer, im Nacht spiegeln sich immer auch Entwicklungsschritte und der Mensch und hoffentlich ein Leben lang Entwicklungsschritte. Und Krankheit verändert natürlich unsere Art zu schlafen, weil der Krankheit immer auch körperliche Prozesse einfach auch Momente auf den Kopf stellt. Und das natürlich dann auch sich im Schlaf zeigt. Und genauso auch der Zyklus. Und du hast gesagt, du merkst das bei deinem Zyklus. Wir haben dazu eher mal eine Folge gemacht. Ich glaube, wir haben das eine Folge dazu gemacht, oder? Ich glaube schon. Noch nie, das müssen wir dringend machen, der weibliche Zyklus. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, die Lydia hat da ganz viel dazu zu sagen und das wird uns für die nächsten Themen sein. Das heißt auch natürlich, die Hormoneinwirkung hat einen Einfluss auf die Art und Weise, wie ich schlafe. Und somit bleibt der Schlaf ein Leben lang bewegt in unterschiedlicher Art und Weise. Und von dem her ist Schlaf nie ein linearer Prozess, dem mit dem zweiten, dritten Lebensjahr an Reife erreicht und dann bleibt es statisch bis ans Lebensende. Nein, das ist nicht Schlafphysiologie, sondern es bleibt bewegt. Und vielleicht noch mal so ein bisschen zur Wiederholung. Wir wissen ja, im Schlaf gibt es vor allem zwei Anteile von mal dieser regenerative Schlaf, also dieser Erholungsschlaf, den der Mensch sehr wohl braucht, von Lebensanfang an braucht, das sind diese, in diesen sogenannten Tiefschlafphasen, das heißt, wo das ganze Körpersystem wirklich heruntergefahren ist, also Atmung, Herz, die Hirnbilden, die Hirnströme, wenn man die misst, sind runtergefahren, der Muskeltonus ist heruntergefahren. Und in dieser Phase des Schlafes regeneriert der Körper. Und die Regeneration ist wichtig. Genauso wie es über diesen integrativen Anteil an Schlaf, integrativer Anteil an Schlaf heißt, dass der Mensch in dieser Phase des Schlafes Erfahrungen, neue Dinge integriert, verarbeitet, aussondert, ausmischtet, festigt eben oder auch verwirft. Und das ist nicht ein wichtiger Anteil im Schlaf. Und dann über die verschiedenen Schlafstadien zeigt sich das. Aber dieser regenerative Anteil an Tiefschlaf ist jetzt prozentuell, also nicht was Gott wie viel, sondern er nimmt einen Teil ein.
Da möchte ich jetzt einfach kurz, es ist der Grund, wieso man Smartphone, Bildschirm nicht vor dem Schlaf hat, weil da ständig neue Informationen und auf Nacht, wenn mein Körpersystem zur Ruhe kommen sollte oder eben in der Informationsverarbeitung gehen soll und ständig nur bestimmt kriegt oder von die Augen bestimmtes Licht aufnehmen und allem nur Informationen aufnehmen, dann kann der Körper nicht in die Regeneration kommen. Also deshalb, wo die Empfehlungen wirklich sein für einen gesunden bildschirmfreie Zeit mindestens 2 Stunden vor.
Das ist ganz ein wichtiger Teil, den du da ansprichst. Viele Eltern kennen das. Es ist manchmal so eine wohltuende Pause, wenn man Kinder für eine gewisse Zeit entweder vor einen Fernseher oder vor einem Smartphone sitzt und sich denkt, ja, jetzt irgendein Kinder und konnte in Ruhe noch irgendwas machen. Und die Kinder seien in der Zeit wirklich, man sieht es, wenn man sie beobachtet, körperlich wirklich so total runtergefahren. Die Augen seien stark, einem starken Reiz ausgesetzt und über die Augen fällt genau dieses Licht ein. Und das hat eine Auswirkung auf das Kimi ganz gleich zurück. Und in dem Moment ist aber der Körper, scheint er sehr ruhig zu sein in der Außenwirkung. Und das kennen fast alle Eltern, die sagen, sobald ich dann das Tablet, den Fernseher abschalte, ist es ganz oft, dass die Kinder komplett überreizt sein. Und dann, was sie da auch gesehen haben und übers Auge wahrgenommen haben, einfach dann erst in einen Verarbeitungsprozess geht. Und das sagen oft die Eltern, ja okay, ich habe dafür diese 10 Minuten Ruhe im Moment, um irgendwas zu erledigen, brauche noch mindestens eine halbe Stunde, bis mein Kind wieder so ein Stück wieder das verarbeitet. Und das ist wirklich, also ich glaube, die ganzen Diskussionen, die Gott sei Dank mittlerweile laufen, generell bestimmte soziale Medien erst ab bestimmten Alter freizugeben, diese Reizüberflutung an Bildern im Baby-Kleinkindalter bei Jugendlichen, die haben drastische Folgen für die neuronale Entwicklung und es sei nicht wieder gut zu machen in dieser vulnerablen Entwicklungsphase der Kinder, in die ersten Lebensjahre, wo sich einfach auch die ganzen Hirnstrukturen, die neuronalen Verknüpfungen machen. Und da braucht man einfach mehr Bewusstsein und ich bin überzeugt, dass sich da ein Bewusstsein immer das in Bezug auf Schlafen Eltern gut im Blick haben sollten, also vor dem Einschlafen. Fernsehzeit ist nicht förderlich für einen gesunden Schlaf.
Ja, da möchte ich einfach kurz hin. Das Forum Prävention hat eine Altersempfehlung ausgegeben, wo sie wirklich haben und die Empfehlungen auch geben, also die ersten 3 Jahre wie möglich kein Bildschirm, keine Bildschirme. Und dann noch langsam gesteigert und eben auch mit sozialen Medien so einfach einen Fokus drauf zu haben und dein Bewusstsein und was begleitet auch. Ja. Und eben auch nicht, weil wir beim Schlaf sein, beim Thema Schlaf, die Erholung von den Eltern in der Zeit, wo sie auf dem Smartphone, wo sie denken, jetzt sitze ich mir mal nieder und rascht auf der Couch, aber sobald ich das Gerät habe, ist das eben nicht raschen und das spüren wir ja alle, wo dann das Kind wieder. Dann denke ich, okay, dann tue ich wieder und ich fühle mich aber noch erschöpfter wie vorher. Es ist nicht das Rasten, nicht das Ohrkämmen, was der Körper braucht.
Das ist so ein wichtiger Punkt, weil Eltern meinen wirklich manchmal, und es ist verständlich, ich lege mich auf die Couch, nehme das Smartphone in die Hand und für mich. Aber es passiert in dem Moment auch für einen Erwachsenen eine Reizüberflutung über die Augen. Und es ist eine ständige Aktivierung des Gehirns. Und gerade, dass viele Eltern so erschöpft sein, hat viel damit zu tun, dass einfach Smartphones wirklich, wie soll ich sagen, genutzt wird. Und wir haben ja eine Folge dazu gemacht und mich da jetzt schon nicht näher drauf eingehen, aber ein Zusammenhang für die Eltern und für die elterliche Erholung, smartphone-freie Zeit, einfach so wesentlich. Und ich glaube, da können wir uns alle an der Nase fassen. Das ist so. Und für alle Hörerinnen und Hörer eine Information, die Lydia arbeitet im Forum Prävention an der Suchtstelle, weißt du ganz, ganz viel dazu. Und ja, Lydia, danke, dass du da auch diesen Hinweis drauf gemacht hast. Vielleicht nochmal zurück. Eins ist ja diese Blutung über das Auge und vielleicht auch nochmal zu verstehen, was passiert denn da? Weil eine Sache, was im Zusammenhang mit dem Schlaf ja stark in Verbindung steht, ist das Hormon Melatonin. Also maßgeblich regulierend für Schlaf-Wach-Rhythmus ein, zwei Hormone, schauen wir mal, Cortisol. Und das Melatonin ist etwas, was ganz häufig mittlerweile auch verschrieben wird, sei es in Erwachsenen wie in Kindern, damit sie einfach zu mehr Schlaf finden. Und deswegen würde ich da ganz gerne einen Moment darauf eingehen, wie es denn zu dieser Bildung von Melatonin kommt. Denn unter anderem über den Einfluss des Lichtes übers Auge. Das heißt, darüber wird Melatonin gebildet oder die Bildung des Melatonins gehemmt. Melatonin, ganz einen kurzen Satz zur Hormonbildung dazu, wird aus dem Serotonin gebildet. Zirbeldrüse. Sie ist ein Teil des Zwischenhirns. Und das Melatonin ist gemeinsam mit dem Cortisol zuständig für den Schlaf-Wach-Rhythmus. Das heißt, fällt viel Licht übers Auge ein, hat das Melatonin nicht mehr so produziert. Und Kinder haben, jetzt zum Beispiel, wenn sie das Smartphone in der Hand haben, brauchen dann eine Zeit, um das Melatonin bilden zu können. In der Dunkelheit und nicht bei Lichteinfall. Disco-Kugeln im Schlafzimmer der Kinder ist nicht förderlich, weil genauso Lichtreize eingefallen. Ist das schon ganz wichtig, weil in so einem Körper ist ja eigentlich, also wie das ist so wunderbar, ich bin, du weißt, ich bin allem so fasziniert für die Körperfunktionen. Wir regulieren in Schlaf-Wach-Rhythmus und das ist eigentlich ganz klar. Und wir kennen das alle im Winter, ja? Wenn es in unseren Zonen schlafen von uns viele auch mehr. Weil wir kriegen über das Tageslicht die Information, okay, jetzt ist es hell, okay, Melatoninausschüttung wird gehemmt, jetzt wird es dunkel um 5, 6 Uhr abends, okay, ich setze mich nicht vor irgendeinem Computer, Smartphone, bin in der Dunkelheit, das heißt, mein Körpersystem fährt runter, weil es die Information kriegt, dunkel. Das tut man ja schon im Dunkeln, man sieht nicht viel. Also, Ruhe, Regeneration und lädt eigentlich zum Schlafen dann ein. Und das wissen wir aus Skandinavisch, das jetzt ist zum Beispiel für Isländer im Sommer, wenn 24 Tageslicht ist, die verbarrikadieren sich dann in die Nacht, also in die Nachtstunden, wo es aber hell ist, in die Häuser, um sich eben zu schützen vor diesem Lichteinfall, damit eben dieser Körper danach zur Ruhe finden kann. Das heißt, es unterstützt den Wachrhythmus. Und es ist gut, wenn man dem ein Stück auch in der Begleitung für die Kinder einfach in dieser natürlichen Art und Weise diese Ausschüttung fördern und nicht durch die Zufuhr von einem Hormon unterstützen. Also wichtiger wäre eigentlich die Frage, wie gestalte ich Stand, damit die unterstützend auf einen guten Schlaf einwirken kann. Und nicht, wie kann ich den Tag ständig Aktionismus machen, Licht, künstlichem Lichteinfluss mir aussetzen und dann was mir zuführen, um die Schlafsituation zu unterstützen. Deswegen also da auch einfach wirklich sich zu fragen, über diese Schlafzeit hinaus, wie kann ich den Tag so gestalten, dass es Wechsel gibt zwischen Anspannung, Aktivierung, Ruhephase, weil das wird mich dann auch unterstützen in meinem gesunden Schlaf.
Ich finde es allen wieder so schön, wie du es bringst, so die Faszination von in so einem Körper und wie genial wir ja gemacht sein. Und auch da wieder so, wo wir als Gesellschaft gefordert sein, einen kritischen Blick auf unseren Lebensstil, was wir uns da selber kreieren, zu werfen. Weil unser Körper ist schon fürs Leben gemacht. Lei haben wir haben einen Alltag gestaltet oder kreiert, der was nicht gemacht ist. Also da darf man wieder mehr Raum innehmen, mehr auf unsere Körper zu horchen. Weil das auch Sinn macht, zum Beispiel mittels in der Nacht aufzumachen, von der Evolution. Da hat sie sich schon was drum gedenkt. Oder eben auch, dass wir im Winter mehr Schlaf brauchen, so wie die Natur in Rücksicht mehr. Und die einfach mehr Kraft haben, mehr das Draußensein, das auch genießen. Und da auch mehr auf die Rhythmen wieder zu horchen, so zurückzukommen. Mhm. Ja.
Rhythmus, Pulsation und zählt über die Schlafzeit hinaus. Also der Wachzustand und Schlafzustand oder wirkt maßgeblich drauf ein. Und zählt ist ein wichtiger Punkt.
Ja, das Rasten, so das Mittagsrasterle, was früher die älteren Generationen einfach eingehalten haben. Rastet worden, da hat man dann nichts getan und danach ist es wieder weitergegangen. Aber eben so die Ruhephasen, allem auch während dem Tag. Es hat das Neinern gegeben, also so den Halbmittag, wo auch ein Moment der Ruhephase war, dann noch Mittagessen und nachher eben auf Nacht. Und das finde ich, ja, und in anderen Kulturen so wie in Japan, so die Powernaps, wo man zwischendurch allem wieder so die, sich die Zeit nimmt. Es ist auch zu schauen, wie gehen andere Kulturen damit um. Und zwar ist nicht das Thema, ich schlafe die Nacht nicht durch, ich muss Schlaftabletten nehmen, mehr so unter, mit dem Rhythmus zu gehen, eben, was vorgegeben ist.
Den Teil, was du jetzt eingebracht hast von anderen Kulturen, ist so wichtig, weil manchmal hört man ja auch, ja, das in unserer Heimat kann man sich das ja nicht mehr leisten, das ist nicht zeitgerecht. Das ist überhaupt nicht so der Fall, weil Japan ist eine hochentwickelte Kultur und das ist ja ganz in die Büros, um die Städten sich gerichtet auf Klopore bitten, wo sich wirklich die Mitarbeiter, die was schon Japaner arbeiten ja relativ viel, wo eben diese Powernaps sehr wohl unterstützt und gefördert werden, weil man weiß, dass der Mensch produktiver ist, wenn er diese Pulsation auch wirklich lebt, das einfach auch gönnt. Also von dem her ist das dieser Satz, nein, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, den darf man hinterfragen, diesen Satz.
Ja. Ja, eben, da ist, mit Japan haben sie es wieder ein wenig kritisch, weil es dann wieder geht, dass die Menschen mehr leiden. Zeitgemäß, ich finde, das ist nicht auf unsere Körper zu horchen, weil was daraus dann für Krankheiten entstehen oder ein Burnout oder was auch für psychische Folgen das bedeutet. Ja, das sind einfach massiv. Und da wieder da hinzugehen, ja, was, wie seien wir gebaut, was brauchen unsere Körper?
So wichtig, weil natürlich setzt man am Lebensanfang einen Grundstock, eine Prägung, wie das Leben aussehen kann. Und natürlich sind wir da als Eltern auch gefordert, Modelle zu sein. Und wir können natürlich nicht erwarten vom Kind, wenn wir ständig unter Strom stehen den ganzen Tag, dass das Kind in einen natürlichen Rhythmus von Anspannung und Entspannung reinkommt. Das heißt, die Kinder brauchen da Modelle. Das Gleiche gilt für Smartphones. Sie brauchen Modelle, wo sie sehen, Mami, Papi ist nicht ständig am Handy, kaum sitzt sie mal auf der Couch, sondern es gibt Leerläufe, Nichtstunphasen, wo wirklich Regeneration stattfinden kann. Und dann wird sich das auch in der Nacht festigen. Da vielleicht auch eine Sache, die mir immer wieder sehr entgegenkommt bei Eltern, was schon auch oft belastend ist. Ich erlebe das ganz viel. Mamis zu mir kommen und sagen, sie haben ein Schlafdefizit, es geht ihnen nicht gut, sie seien wirklich an ihrer eigenen Belastungsgrenze. Und sie haben so das Gefühl, ihr Kind schläft so unruhig, beziehungsweise sie seien die einzigen Personen, die das Kind beim Einschlafen zum Beispiel beruhigen können. Das trifft ganz häufig Mamis, die stillen. Und wo Mütter dann so das Gefühl haben, ich muss zwingend da sein und ich kann mir nie erlauben, ja nie eine Wahl, einmal zu gehen oder einmal die Nacht zu sagen, na, ich stehe jetzt nicht zur Verfügung, ich drehe mich zur Seite und schlafe weiter. Ich merke ganz oft in den Begleitungen, wie sehr das die Frauen belastet, keine Wahl zu haben. Und vielleicht von kindlicher Sicht, ganz kurz und danach gehen wir zur elterlichen Sicht, von kindlicher Sicht ist für ganz viele Kinder die Mama und gerade wenn die Mama stillt, die Stillende, das höchste Sicherheitserleben. Und wir brauchen, um in den Schlaf finden zu können, brauchen wir das Gefühl von Sicherheit. Schlafen bedeutet Hingabe, bedeutet Loslassen, bedeutet Kontrolle aufgeben, bedeutet vor allem von dem, was die Welt bietet, wo so vieles Neues und wo so viel Cortisol dann einfach ausgeschüttet wird, weil einfach so viel los ist auf der Welt, das ist einfach ein Moment, ein Stück, okay, man muss erst einmal ein Stück in diese Ruhe einfinden können, in diese Sicherheit. Und für viele Kinder ist, das heißt, im Körperkontakt unmittelbar bei sich zu haben, am besten mit der Brust im Mund, weil dann kann es ja auch nicht gehen, ist das höchste Sicherheitserleben. Und ich erlebe das ganz oft, dass Väter oder das zweite Elternteil dann sagen, ja, ich kann ja eh nichts machen, weil, und da steht jetzt ein Papa bei mir gehabt, unsere Kleine dann um 2 Uhr nachts aufwacht und die Mama, wir haben vielleicht ausgemacht, ich kümmere mich dann ums Kind und Mama, du dreh dich zur Seite und schlaf weiter. Da gesagt, ja, die Kleine hat mich so umgeschaut, ja, so quasi, du bist einmal ganz die falsche Adresse. Wirklich abstoßend, Vater gegenüber, den Vater anbrüllend, so quasi, bitte geh weg von mir und stell mir bitte meine höchste Sicherheitsstufe zur Verfügung, nämlich die Mama. Wieso ist es so? In der Regel, leider ist es auch in unserer Kultur noch so, dass die Mütter die meiste Zeit am Anfang verbringen. Das heißt, sie haben einfach einen Zeitvorschuss im Verbringen mit den Kindern. Das heißt, sie seien der vertrauteste Punkt für die Kinder, der gewohnteste Punkt. Vertrauen und Gewohnheit knüpfen eng aneinander an. Und es gibt Sicherheit, Vertraute, es gibt Sicherheit. Und es hat nichts mit Verwöhnen zu tun, Rufezeichen, sondern mit Dingen, die wiederholt, immer wiederkehrend, verlässlich Sicherheit vermitteln. Und natürlich, wenn die Mama das ganze erste halbe Lebensjahr, die Mama da ist, vielleicht, dann ist in der Regel die Mama, die hat sie einfach, wie soll ich sagen, einen Vorsprung auf das zweite Elternteil oder auf eine nächste Bezugsperson. Das heißt aber nicht, dass nicht zu jedem Zeitpunkt die zweite Bindungsperson genauso diesen Vorsprung aufholen kann. Was aber natürlich ist, dieses Feld mit dem Kind sich auch zu erobern. Das heißt zu sagen, okay, Mörch, ich bin gerade nicht erste Sicherheitsstufe, aber ich will für die da sein. Ich merke gerade, es ist schwierig für die Puppi. Ja, ich merke gerade, die Mama, ist das, was du mich hast? Ich brauche jetzt einen Moment Schlaf, ich bin an deiner Seite. Und es dem Kind zuzumuten und sich zuzumuten, zu sagen, hey, wir kriegen das hin. Und puh, damit es zur Gewohnheit wird, müssen wir einfach ein paar Runden rennen, damit auch das Sicherheitserleben mit mir, Person einfach auch gefestigt wird. Und dann hat die Mama plötzlich, haben die Eltern eine Wahl und es erdrückt die Frauen immer so, das Gefühl zu haben, ich muss ständig verfügbar sein, weil ich still. Also das auch zu entkuppeln. Also man kann auch stillen und trotzdem kann die Einschlaf oder nächtlich der andere Elternpart übernehmen oder auch eine andere Bindungsperson. Und ich weiß, Lydia, dass du da ganz einen tollen Weg gegangen bist aus der Erfahrung von der ersten Tochter. Dann bei deiner zweiten Tochter, magst du uns da ein bisschen was dazu erzählen, wie es dir so gegangen ist?
Ja, das, wie du es eben gesagt hast, bei der ersten so das Gefühl gehabt habe, ich muss das alles alleine hinkriegen. Was aber auch spannend war, weil ich so gemerkt habe, da kämen Erwartungshaltungen oder so Gedanken, ja, was ich vorher nicht so präsent gehabt habe. Oder wie habe ich denn als Mama zu sein? Und dann mit der zweiten, die anders machen, weil bei der ersten bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen mit dem Schlaf, also Schlafmangel. Und das dann auch so zu handeln, dass und dann war auch dann die zweite, oder mit der zweiten war dann ja auch nur die große da. Und dann zu merken, ich tue stillen und dann übergebe ich ihm so, ja, was mit der großen. Und dann wurde es gleich so wie, ja, das wurde dann ausgeglichener. Jetzt tun wir so, oder nach wie vor, das haben wir eigentlich schon gleich mal eingeführt, dass wir beim Schlafen gehen in so einem Ohr wechseln. Also einen Tag mache ich die Kleine und dann nächsten Tag wechseln ins Ohr, dass das war gleich. Ja, und nichtsdestotrotz haben sie dann schon manchmal eine Lieblingsbezugsperson in gewissen Phasen.
Wie hast du das so erlebt, Lydia? Also bei deiner zweiten, das nicht mehr allein auf deine Schultern zu legen.
Ja, als Entlastung und sehen, das ist möglich und geht auch ganz leicht. Aber das hat viel auch mit mir zu tun gehabt, weil ich gemerkt habe, ich kann es gar nicht mehr allein machen. Mhm. Und so bei der ersten so wirklich den Anspruch, ich muss das ja allein schaffen können. Und mit zwei Kindern geht es nicht mehr. Und dann zu merken, ja, bei einem Kind war es auch.
Es ist, du, denke, da finden sich viele Mamis wieder. Es gibt so das Hohe, diesen Hoden, auch gesellschaftlich, den wir Frauen an uns stellen, wenn wir Mutter werden und wir wollen es gut machen und wir wollen vielleicht die Dinge, was wir selber vermisst haben in der Kindheit, anders wissen um die kindlichen Bedürfnisse, wir wollen dem auch entsprechen. Und eigentlich auch ganz oft über unsere Grenzen ausgehen. Gerade bei einem ersten Kind, und das kann mich auch erinnern, bei meinem ersten Sohn, mir oft auch nicht zugestanden, dass es mir eigentlich zu viel ist. So quasi mir auch ganz viel abverlangen kann. wirklich aus einem Unspruch aus und manchmal auch dann auch gar nicht den Raum im Papi zu lassen, dass er übernehmen kann. Und ich glaube, das ist nicht nur jetzt ein Thema für die Väter oder für das zweite Elternteil, sondern wirklich auch für die erste Bindungsperson einen Anspruch mal zu sagen, hey, darf ich mir einmal erlauben, darf ich eine spüren in meinem Körper, wenn ich wirklich merke, Schlafdefizit, und darf ich mir da erlauben, für meine Bedürfnisse einzustehen. Und ich kann stillen und ich kann dann aber das Kind übergeben und Mut zu, dass sie das auf ihre Art und Weise meistern und nicht, was in meinem Kopf vorherrscht, wie das abzulaufen hat. Und das ist natürlich schon ein Entwicklungsprozess, der gelingt nicht allen beim ersten Kind. Und manchmal gelingt er aus der Not heraus beim zweiten Kind, weil man sich einfach nicht klonen kann. Ich glaube, viele Mütter würden es beim zweiten Kind, wenn sie es denn könnten, und einfach allen gerecht zu werden und sich zuzugestehen, wir können nicht alles leisten, wir können nicht allen gerecht werden und wir dürfen uns da auch entlasten und wir dürfen manchmal auch dem Kind zumuten, auch wenn er ganz bitterlich weint und sagt, ja, na, Hilfe, wo ist meine Mama? Einfach zu sagen, hey, die braucht einen Moment Pause und sie ist da und sie ist dann auch wieder da. Und ich lasse dich auch nicht alleine. Da gibt es eine zweite Person, die schaut auf dich, die bleibt an deiner Seite, auch in deiner Not. Mut dir auch in dieser Art und Weise einmal frisch zu, liebes Kind. Und vertrauen drauf, dass du das auch schaffst.
Da finde ich einen wichtigen Punkt. Für mich war das auch die Erfahrung machen, was sind wirklich meine Grenzen. Und zu merken, okay, wenn ich komplett in einen Schlafmangel gehe, selber nicht mehr da und zweitens, ich habe dann nicht mehr so viel Geduld fürs Kind und kann auch nicht wirklich fürs Kind da sein. Also auch für mich zu merken, es war ein Prozess und da wirklich erwachsen werden und Verantwortung zu übernehmen, auch für das gut zu sorgen. Für mich zu sorgen, damit ich dann nachher wieder gut fürs Kind. Und das ist eben auch so ein Prozess und das braucht es auch so, wie bei vielen im Leben, gewisse Erfahrungen und wo ich merke, na doch, wo ich jetzt wirklich drüber und da ist gut, wenn ich hinschaue. Und dann kann ich wieder anders da sein. Kann ich wieder präsent da sein. Weil es bringt auch nicht dem Kind, wenn ich einfach klein Überlebensmodus bin und so wie ich wirklich mit der großen Zeit gehabt habe, bitte zu Mittag geschlafen, weil ich so viel an meinem Limit bin. Sie hätten nicht den Schlaf gebraucht und da wirklich zu merken, ja, aber ich brauche es. Also dann, wie schaue ich dann? Kann ich ja noch mal fragen oder ist der Mittag oder so? Ja, um einfach in das inne zu kommen.
Das sind die Kinder so unheimlich entlastet. So diese unbewusste Aussage, schlaf endlich Kind, damit ich auch Momente Pause habe, wenn das entkoppelt wird, weil zuständig, dass wir für unsere Ruhemomente sorgen. Also das darf man entkoppeln. Und ganz viele Mütter leiden darunter auch, wenn sie dann im Wachzustand merken, sie haben keinen Nerv, sie haben einfach keine Ressourcen mehr, sie sind am Zahnfleisch, sie sorgen selber Verhaltensweisen, sagen, das wollte ich nie, ich wollte nie die Mama sein, was dann auch wieder mit Enttäuschung zu tun hat. Und die Frage ist ja, was können du unterstützen? Eine gute Möglichkeit ist einfach wirklich als Mama von Anfang an in der Schwangerschaft, nur mal besser schon vorher, allem wieder so einen Moment sich zu werfen und einfach sich zu fragen, wie geht es mir im Moment, wie ist mein Erleben, emotional, körperlich, wo geht denn gerade innerlich? Und wenn man dort dann merkt, ist eigentlich ganz schön eng gerade alles und ich merke gerade, ich atme nicht mehr wirklich gut durch, wirklich sich auch ins Zentrum zu stellen und zu sagen, ich trage Sorge für mich und schaue dann auch, wie kann ich das machen. Und jeder hat da seine Art und Weise, wie er das machen kann. Wir haben mehrere Folien dazu gemacht, wo man auch nochmal nachhören kann. Und sich dort dann auch das zuzugestehen und einzugestehen. Und dann gibt es Widerspruch, welche Bedürfnisse sind denn wichtiger, die kindlichen oder die elterlichen Bedürfnisse. Weil fürs Kind ist es prioritär wichtig, dass es in die Eltern gut geht, weil das Kind abhängig ist von einer Fürsorgeperson und deswegen als Kind davon profitiert, wenn die Mama nicht am Zahnfleisch ist. Und Theoretisch allem ganz leicht, im Alltag ist es oft schwierig und oft merkt man es erst in dem Moment, wo man vielleicht sein Kind anbrüllt und sich denkt, oh Gott, was bin ich für eine Mama? Und spätestens an der Stelle sich dann vielleicht einmal fragt, okay, puh, wie geht es mir denn gerade? Wo kann ich mich denn entlasten? Wo kann ich mir Unterstützung holen? Da wieder ein Stück mehr Ruhe und eine Regelmäßigkeit in dieser Anspannung, Entspannung reinkommt. Und das, glaube ich, ist ganz ein wichtiger Lernprozess, den man machen darf. Und da darf man auch ausprobieren als Eltern und schauen, was funktioniert nicht. Also nicht so den Anspruch zu haben, ich muss das ab jetzt so machen, sondern einfach so ein bisschen gemeinsam mit dem Kind auf dem Weg zu sein und zu schauen, wie macht man denn das? Ah, gerade in Bezug auf Schlafen und Wachen.
Ja, ich merke es, wenn ich, bei mir kommt dann der Gedanke, weil jetzt war es wieder sehr dicht und viel los und dann eben wenig Schlaf. Und wenn ich dann so einen Gedanken habe, ma, jetzt eine Woche weg oder einfach leider mal weg und für niemand denken müssen, das ist für mich ein Zeichen, dass, wo ich merke, okay, nein, es ist gut, dass ich auf mich schaue, tut mir wirklich gut. Was mache ich jetzt? Und das ist für mich so ein Zeichen, wo ich dann gut hinschauen darf, wenn ich die Gedanken habe, weil es einfach heißt, ich bin auf Unschlag. Weil ich dann so das Gefühl habe, jetzt wird es mir zu viel. Jetzt wird es mir zu viel und am liebsten hätte ich auch haben. Und ja, und soll ich einfach für mich wirklich so ein Zeichen geworden, wenn ich dann Gedanken habe, wenn ich es bis dann noch nicht so gemerkt habe oder gedacht habe, na, na, geht schon. Zu merken, okay, jetzt darf ich hinschauen.
Das heißt, die Warnampeln, die einfach auch wirklich erkennen und bewusst wahrnehmen, das ist eigentlich die Kunst der Stille. Es passiert nichts, dass man dort landet, aber es ist gut, wenn man es an der Stelle mitkriegt und dann auch weiß, jetzt ist gut, doch darf ich jetzt eine Wegänderung machen.
Ja, und wo ich nach wie vor gefordert auch an mich, dass dann daheim auch alles picobello ist und dann wirklich merke, wie ich in einen Stress komme, wenn ich dem nicht so gerecht werden kann. Nach wie vor. Also mir ist bewusst und trotzdem ist es für mich herausfordernd zu sagen, ja, dann putze ich heute halt einmal nicht. Ist schwierig. Also, weil andere sagen, ja, dann lass halt, ist ja nicht so wichtig oder dann tue ich halt. Es fordert mich schon trotzdem, auch wenn ich es dann nicht tue. Aber dann komme ich heim, dann denke ich, ja, okay, wir teilen es uns anders auf, wir haben darüber geredet, als wir Erwachsene, wie machen wir es denn, wie teilen wir uns Aufgaben auf, wo holen wir uns Unterstützung? Es bleibt Thema, es ist nicht so einmal geklärt oder einmal gemacht, dann ist es.
Ich glaube, das ist so wichtig, auch nicht zu meinen, und dann läuft es allem und dann da kontrolliert man, oder wie soll ich sagen, da geht man den Weg einfach auch auf einer anderen Art und Weise. Und das hat viel auch mit nur einem wirklichen Bild und der Verankerung in ins Frauen zu gehen, so diese Zuständigkeit für Haushalt, für Kinder. Und wir verlieren ja ganz oft aus dem Blick ganz viele oder ein Großteil der Frauen, nicht alle, aber ein Großteil der Frauen hat zusätzlich auch einen Beruf und den Spagat zwischen den Ebenen, also jetzt auch über das zweite, dritte Lebensjahr hinaus, auch mit größeren Kindern, den Spagat zwischen Beruf, Haushalt, die emotionalen Beziehungen, die man gerne pflegen würde, sei es zum Partner, sei es aber auch zu Freunden und Freundinnen, wie schwierig es wirklich einen guten Gleichgewicht zu bringen, das ist schon bleibt. Herausforderung. Und ich glaube, genau, gerade wir Frauen dürfen da, gerade wenn wir dann wieder reinrutschen, liebevoll mit ihnen sein, es mitkriegen, nur einmal das Gespräch zu suchen, nur einmal zu überlegen, wie kann ich das anders gestalten. Und es ist für diese Generation von Frauen, das herausfordernd bleiben. Wir werden das auch in dieser Generation wahrscheinlich noch nicht anders hinkriegen. Also, ich hoffe es und wünsche es für unsere Kinder, dass sie es anders schaffen. Ja, aber es bleibt ein Prozess, also es bleibt ein Entwicklungsweg, der nicht einfach so schnell abgeschlossen ist. Wieder beim Thema Entwicklung, lebenslanger Prozess, spiegelt sich im Schlaf wieder. Das heißt, es gibt immer wieder, egal wie alt wir sein, und da nochmal anzuknüpfen, auch was du vorhin gesagt hast bei deinen Kindern, es gibt immer wieder Entwicklungsphasen, wo man merken, okay, auch die Kinder ruhiger, fordern mehr Nähe. Du hast vorhin von deiner großen Tochter gesprochen, die ja auch schon im Grundschulalter ist und trotzdem immer wieder eine Begleitung braucht beim Einschlafen oder vielleicht auch die Nacht dann um 4. Ich weiß nicht, ob sie daher trippelt oder ob sie die ruft. Sie trippelt daher und ins Bett
rein.
Und meistens hört man es als Eltern so im leichten Schlaf, hört man schon die Schritte länger, wenn sie ganz leise sein. Und spürt dann vielleicht die kalten Füße dann irgendwo einwurzeln bei den eigenen Beinen. Und vielleicht nur mal eine Information, weil die Liste sollen wieder gerade in die sozialen Medien. Regression, eine Form von Regressionsschlaf, das heißt ein Rückschritt, das ist jetzt rückläufig, da muss man jetzt was verändern, weil sonst wäre das jetzt wieder ganz katastrophal. Nein, das sind Entwicklungsschritte und Entwicklungsschritte spiegeln sich immer im Schlaf wieder. Also es macht immer ein bewegtere Schlafverhalten und das darf sein, das ist nicht falsch, das geht uns als Erwachsene genauso. Wenn wir eine Lebensumstellung haben, wenn wir berufliche Veränderungen haben, wenn wir Umzug haben, brauchen wir einen Moment Zeit, um uns dort wieder einzufinden. Und wir dürfen Vertrautes beibehalten. Jetzt muss ich alles verändern, sondern wir dürfen einfach sagen, okay, puh, momentan ganz anstrengend, wie kann ich mich entlasten? Das ist immer wieder die wichtigste Frage. Und das Vertrauen zu haben, dass die intensiven Phasen endlich sein. Phasen endlich sein. Das ist ein bisschen die bittere Kehrseite drin. Aber auch die schwierigen, intensiven Momente haben ein Ende. Und es ist erwachsen, ein gemeinsames Wachsen in der Familie. Und miteinander bleibt herausfordernd. Auf jeder.
Und das verändert sich wieder in der Pubertät. Und dann in die Wechseljahre und dann im Alter.
Also in jeder Lebensphase. Es bleibt, Gott sei Dank, nicht statisch. Es ist cool, es bleibt lebendig. Leben bleibt lebendig. Ich habe einen schönen Satz gesagt, den ich selber gerne oft benenne. Das Leben macht es gut mit uns. Also das Leben will uns nicht fertig machen. Das Leben und unser Körper hat uns vieles zur Seite gestellt, dass wir das schaffen, das Leben. Also wir haben alle Voraussetzungen. Manchmal ist gut, kritisch um uns zu schauen, wie wir es bewusst auch dann entscheiden, vielleicht Dinge zu verändern. Nicht um mit dem Wunsch, damit sich das Kind verändert und sein Schlafverhalten, sondern mehr, wie kann ich mit dem, was das Kind gerade sagt, meinen Alltag so gestalten, dass ich in meiner Kraft bleibe. Das ist die wesentliche, als wir den Fokus Kind, schlaf du anders, damit es mir besser geht. Und sei entlastet das Familiensystem, wenn Eltern auch da den Blick mehr zu sich richten und sagen, wie kann ich das gestalten, damit mir es besser geht, ganz unabhängig, wie das Kind schläft.
Danke, Barbara.
Ein Stück weiter auf der Reise, ein Stück reicher an Erfahrung.
Danke für einker dabei sein. Nehmt mit, was euch gut tut und den Rest lasst da.
Wir freuen uns, eng schon ganz bald wieder bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
Bis zum nächsten Mal.